Deka Institutionell Assets and Values Spezial. Der Podcast für institutionelle Anleger. Herausforderungen 2025 meistern. Szenarien, Optionen und Strategien diskutieren. Professor Dr. Daniela Schwarzer, Mitglied des Vorstands der Bertelsmann Stiftung. Und Markus Zipperer, Senior Investment Stratege, CIO Office Deka. Auf der Deka Institutionell Investment Konferenz 2024. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Deka Institutionell Assets and Values Spezial. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deka Institutionell Assets and Values Spezial. Heute diskutieren wir auf der Deka Institutionell Investment Konferenz 2024. Ich freue mich, unsere heutige Expertin zu begrüßen, Frau Professor Dr. Daniela Schwarzer, Vorständin der Bertelsmann Stiftung und Honorarprofessorin an der Freien Universität Berlin. Und als Experten der Deka, Markus Zipperer, Senior Investment Stratege im CIO Office. Herzlich willkommen. Ja, wir wollen in der nächsten halben Stunde aus vier verschiedenen Perspektiven Themenkomplexe betrachten, die uns als Anleger interessieren, die für uns wichtig sind. Starten wir mit dem Themenkomplex Sicherheit oder vielleicht sollte man vielmehr nach den US-Wahlen sagen, mit dem Themenkomplex Unsicherheit. Frau Schwarzer, ist die Welt kalkulierbarer geworden, wenn sie schon nicht sicherer geworden ist?
Na, zumindest wissen wir mit größerer Sicherheit, dass wir uns auf einiges vorbereiten müssen. Donald Trump hat quasi als Markenzeichen, und ab 20. Januar ist er ja dann im Amt als US-Präsident, dass er ad hoc entscheidet, dass er auf Deals aus ist, dass er spontan etwas regeln will und schnelle Lösungen haben möchte. Was das genau heißt, kann man nicht erwarten, dass man das vorhersagen kann. Ein paar Themen hat er genannt und die sind für Europas Sicherheit ganz besonders wichtig. So möchte er zum Beispiel in 48 Stunden den Krieg in der Ukraine gerne beenden. Was aus seiner Sicht vermutlich heißt, er möchte mit Putin einen Deal machen. Aus europäischer Sicht muss das natürlich heißen, dass die Ukraine mit am Tisch sitzen muss und dass die souveränen Rechte eines Staates und die territoriale Integrität geschützt werden müssen. Und da werden wir mal sehen. Also für Europa ist es sehr, sehr wichtig, wie dieser Krieg beendet wird und welche Sicherheitsordnung in Europa entsteht. Und die USA sind bislang der wichtigste Sicherheitsgarant Europas. Und wenn sie sich unter Donald Trump vielleicht aus dieser Rolle zurückziehen, dann hat das weitgehende Folgen für die Frage, wie wir für unsere Sicherheit aufkommen.
Es wird ja einiges an Investitions- und Handlungsbedarf in Europa nach sich ziehen. Herr Zipperer, kommen wir zuerst nochmal auf die Aktienmärkte zurück. Die haben ja jetzt erstmal sehr positiv reagiert auf die Wahlen. Zumindest in den USA. Bei den Anleihen haben wir leicht steigende Renditen gesehen. Was bedeutet die Wahl jetzt für die Kapitalmärkte? Auf was müssen wir uns einstellen? Und auf welche Faktoren, auf welche Marker sollten wir besonders achten?
Ja, ich glaube, das Thema Sicherheit hat jetzt in den ersten Wochen noch nicht die große Rolle an den Kapitalmärkten gespielt. Und worauf wir uns einstellen müssen, ist definitiv auch aufgrund der Unberechenbarkeit von Donald Trump einfach ein bisschen Schwankungen, Volatilität, wie man so schön sagt, am Kapitalmarkt. Was haben wir gesehen? Erstmal positive Reaktionen, zumindest schon mal, Sie haben es gesagt, am US-Aktienmarkt. Das ist einfach zu erläutern, einfach zu erklären. Das ist die Hoffnung auf ein unternehmensfreundliches Umfeld. Steuersenkungen sind ein Thema. Die Stärkung der heimischen Wirtschaft, Bürokratieabbau, das ist alles, sage ich mal, auf seiner Agenda, auf Donald Trumps Agenda. Gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass die Zinsen, die Renditen so ein bisschen angestiegen sind. Das ist die Angst davor, dass letztendlich seine Politik aber auch zur Inflation führt. Die Beschränkung der Migration, das hat eine Folge für den Arbeitsmarkt. Und das darf man nicht vergessen. Das wiederum hat jetzt da auch dazu geführt, dass der Dollar sich deutlich gestärkt hat, aufgewertet hat. Und das zeigt halt schon nach zwei Wochen, alles zusammen wird nicht funktionieren. Also eine starke heimische Wirtschaft, keine Inflation und noch ein Dollar, der jetzt nicht aufwertet, das ist auch nicht in seinem Interesse. Das wird sehr schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Das Thema Sicherheit aber, glaube ich, das wird nächstes Jahr mit Sicherheit nochmal ein schlagendes Thema werden. Es wäre schön, wenn es zu einem Waffenstillstand kommt. Davon würden mit Sicherheit auch gerade europäische Aktien noch mal deutlich profitieren. Das fehlt im Moment so ein bisschen, die Hoffnung, der Impuls. Aber wir werden sehen. Ja.
Schauen wir doch mal auf die Auswirkungen der aktuellen Konflikte auf den Welthandel und auf die Weltkonjunktur. Wir sehen ja seit geraumer Zeit einen Trend zur Deglobalisierung und jetzt zu ganz offenem Protektionismus. Zum einen haben wir den Aspekt auf der Seite Technologie und Reshoring. In den USA steht mit der Verabschiedung des Chips and Science Acts, des Inflation Reduction Acts und des Infrastructure und Job Acts seit 2021 eigentlich schon das Reshoring auf der Agenda. Also das heißt, heimische
kritische Infrastruktur und Produktionsprozesse wieder zurück in den eigenen Einflussbereich zu verlagern. Dann haben wir dazu den Aspekt des Protektionismus, Beispiel Elektroautos, USA, China. Was bedeutet das für Deutschland und Europa und geraten wir hier nicht zwischen die Fronten?
Ja, Deutschland hat tatsächlich unter der Amtszeit von Joe Biden schon erlebt, was die Politik, die Sie beschrieben haben, für uns bedeutet, wenn Investitionen in den US-Markt gehen und damit dann auch Arbeitsplätze für Produktionen verlagert werden. Und Donald Trump möchte das noch weiter ausbauen. Das hat er im Wahlkampf sehr deutlich gesagt, dass wer im US-Markt verkaufen möchte, bitte auch dort produziert und damit dann dort Arbeitsplätze schafft. Und das wird für Deutschland natürlich ein großes Problem. Sie haben aber auch China erwähnt. Und das ist ein Sorgenthema der Europäer, weil man noch nicht genau weiß, wo Donald Trump tatsächlich landen wird. In seiner Rhetorik ist er sehr China-kritisch und möchte Chinas Aufstieg wirtschaftlich, aber auch machtpolitisch natürlich gerne einschränken, weil die USA um den Platz als wichtigste Weltmacht ringt. Und es kann sein, dass er an die Europäer die Forderung stellt, bitte macht unsere Politiken mit, also vielleicht große Zölle, die chinesischen Importen in die USA auferlegt werden, dass die Europäer Ähnliches machen sollen oder was auch immer ihm einfällt, um China ein schwierigeres Leben zu bescheren. Und aus europäischer Sicht hat man da natürlich gar kein Interesse dran, denn die Wirtschaftsbeziehungen aus europäischer Sicht sowohl mit den USA als auch mit China sollten möglichst erhalten bleiben. Also diese Idee der Entkopplung, die bei Donald Trump in der ersten Amtszeit immer wieder mitschwang, die ist aus europäischer Sicht überhaupt nicht attraktiv und wäre im Übrigen auch für die USA mit sehr hohen Kosten verbunden.
Die EU-Kommission hat ja schon reagiert und die Prognosen im Grunde nach unten gesetzt.
Ja, es zeigt sich eben, dass in den Daten zur Wirtschaftsentwicklung diese Risikoszenarien sehr eingepreist werden. Und man hat sich auch auf europäischer Seite nicht nur durch die Prognosen zum Wachstum vorbereitet, sondern auch durch Maßnahmen, wie man reagiert auf diese Art des wirtschaftlichen Protektionismus und des Einsatzes von Wirtschaft für eigentlich andere Ziele, nämlich für machtpolitische oder sicherheitspolitische Ziele.
Herr Zipperer, aus Ihrer Sicht, was haben Deutschland und Europa diesen Entwicklungen entgegenzusetzen?
Ja, schwierig. Also zum einen muss man sagen, klar, Protektionismus kann wahrscheinlich Entwicklungen bremsen, die sowieso in der Wirtschaft vorhanden sind, ja, aber kann sie nicht aufhalten. Ja, das ist schon richtig. Und ich glaube auch, dass große Unternehmen deutlich besser damit umgehen können. Ich meine, es ist deutlich einfacher für große Unternehmen, vielleicht die auch im DAX gelistet sind, zu sagen, ich verlagere meine Produktion ins Ausland. Ich gehe ein Stück weit vielleicht in Richtung Amerika, produziere dort, um einfach die Zölle zu umgehen. Das ist schon möglich. Für mittelgroße, für kleinere Unternehmen ist das ja gar nicht denkbar oder schier unmöglich. Ich glaube, man muss aber auch berücksichtigen, dass auch Protektionismus oder gerade in dem Sinne Handelszölle für die USA ihren Preis haben. Ja, und ich hatte es gesagt gehabt, Inflation ist da der springende Faktor. Und man sieht das auch jetzt schon, nicht nur, dass beispielsweise die EU die Prognosen nach unten nimmt, sondern auch, es ist auch die Erwartung jetzt, dass die US-Notenbank zum Beispiel nicht in dem Tempo mehr die Zinsen senken wird, wie das beispielsweise noch von der EZB erwartet wird. Und das ist schon ein Ergebnis aus dem Thema Protektionismus, aus dem Thema Handelszölle, die dann auch für die USA dann inflationär wirken. Also es ist auch im Heimatland ein Problem und nicht nur, sage ich mal, für China oder für Deutschland oder Europa.
Wenn wir über Welthandel sprechen, Weltkonjunktur, dann schwingt auch immer sofort die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit der EU und insbesondere von Deutschland mit. Der Draghi-Report von 24 sieht ja Europa an und für sich relativ gut positioniert. Großer Binnenmarkt, 440 Millionen Konsumenten, 17% des weltweiten BIPs. Ein relativ, Sie haben vorhin schon angesprochen, relativ gutes Bildungs- und Gesundheitssystem. Trotz allem machen sich einige Lücken, werden sichtbar. Starke Abhängigkeit vom Welthandel, starke Abhängigkeit von günstiger Energie. Mittlerweile größere Innovationslücken und einen ambitionierten Dekarbonisierungsplan auf der Agenda. Im Report schwingen irgendwo 750 Milliarden Euro pro Jahr an Investitionen im Raum. Wer soll das stemmen?
Ja, erstmal halte ich diesen Investitionsbedarf, wenn man die gesamte EU betrachtet und die Jahre betrachtet, Draghi guckt ja sehr weit nach vorn, für absolut realistisch. Auch für Deutschland gibt es ja Zahlen, Schätzungen, wie viele Milliarden wir investieren müssen. Und es gibt mehrere Ansätze, die man wählen kann. Es kann entweder natürlich durch Mitgliedstaaten in der Europäischen Union das Geld durch das EU-Budget oder durch ihre nationalen Budgets für die nationalen Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Aber es gibt natürlich auch immer wieder die Frage, ob nicht Europa auf Finanzierungsinstrumente zurückgreifen kann, die es bereits einmal zum Einsatz gebracht hat, nämlich mit dem sogenannten Next Generation EU Fund, also einem 750 Milliarden Dollar Fonds, der in Corona-Zeiten aufgesetzt wurde, nicht nur um die Wirtschaft zu stützen, sondern auch um in gerade diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten die Transformation im digitalen und im grünen Bereich zu unterstützen. Und die Diskussionen laufen bereits im Hintergrund, ob nicht dieses Instrument in irgendeiner Weise nochmal neu aufgelegt werden könnte für dann andere Ziele, wenn das Geld ausgegeben ist, was im aktuellen Fonds ist. Und das wäre sicherlich eine sinnvolle Idee, wenn denn die Europäische Union zu sehr guten Konditionen Geld in den Märkten aufnehmen kann, als das vielleicht die Mitgliedstaaten einzeln könnten. Und der andere Anreiz für so einen Mechanismus ist natürlich, dass man diese Art der Ausgaben dann auch stärker an europäische Logiken knüpfen kann. Denn worum es ja geht, ist, den europäischen Markt in seinem Zusammenhalt zu stärken. Und wenn dann beispielsweise in Infrastruktur investiert wird, dann ist es auch sinnvoll, das gleich auch in einer transkontinentalen Logik zu machen und nicht jeder Mitgliedstaat für sich.
750 Milliarden. Herr Zipperer, in welcher Rolle sehen Sie hier die Politik? Wir kommen nicht umhin, da über die Frage zu diskutieren, Staatsverschuldung und Einsatz der Schuldenbremse. Wie ist Ihre Sicht auf die Schuldenbremse in dem Zusammenhang?
Ja, ich glaube, die Politik hat da eine ganz, ganz tragende Rolle. Ich meine, gerade wenn es darum geht, Schlüsseltechnologien voranzubringen, wichtige Infrastrukturen zu entwickeln. Wir haben das Thema Energiepolitik angesprochen. Das wird nicht ohne die Politik gehen. Ja, wir brauchen da Rahmenbedingungen und wir müssen deswegen ganz klar über, wir müssen über Schuldenbremse sprechen, wir müssen über Staatsverschuldung sprechen. Und das Gute dabei ist ja, Deutschland kommt da aus einer Position der Stärke. Wir haben ungefähr, unsere Staatsverschuldung ist nur halb so groß, nicht in absoluten Beträgen, da ist natürlich noch deutlich weniger, aber gemessen am Bruttoinlandsprodukt als die Staatsverschuldung in den USA. Das heißt, wir können uns das auch leisten. Und machen wir uns nichts vor, dass das, sage ich mal, starke Wachstum, was wir in den USA haben, oder auch das starke Wachstum, was vielleicht andere Länder oder das bessere Wachstum, was andere Länder im Euroraum haben gegenüber Deutschland, liegt auch daran, dass wir im Moment wenig fiskal Unterstützung haben. Ja. Also das heißt, Aufweichung der Schuldenbremse, glaube ich, aus Sicht der Kapitalmärkte durchaus gewünscht, sinnvoll. Da liegt jetzt auch die Hoffnung drauf, eine neue Regierung in Deutschland, dass man da rangeht. Und ich glaube, das kann durchaus einen Stimmungswandel bringen in der Bevölkerung, aber vor allem auch bei den Unternehmen. Und ich glaube, man sollte sich jetzt auch keine zu großen Sorgen machen, welche Folgen das für den Rentenmarkt hat. Weil ich meine, wir haben so ein niedriges Zinsniveau und so ein niedriges Renditeniveau. Das war jetzt auch nicht anders als vor 3 oder 4 Jahren, als wir eine höhere Staatsverschuldung hatten. Also das ist alles, glaube ich, gut verkraftbar und wir müssen uns keine Sorgen machen, dass der Rentenmarkt uns dann sozusagen in die Suppe spuckt, auf gut Deutsch. Nein, das ist gut verkraftbar, die Renditen werden stabil bleiben und deswegen sollten wir das Thema angehen.
Wir kommen jetzt nicht umhin, kurz nach den US-Wahlen und sehr knapp vor den Neuwahlen, den Bundestagswahlen in Deutschland, auch über die politischen Entwicklungen in Deutschland und Europa zu sprechen. Ich glaube, der starke Zuspruch, den jetzt die AfD bei den Landtagswahlen dieses Jahr erfahren hat, das beunruhigt nicht nur viele Menschen in Deutschland, sondern auch unsere europäischen und internationalen Partner. Frau Schwarzer, aus Ihrer Sicht, vielleicht können Sie noch mal die Gründe für den Zulauf zu den rechten Parteien skizzieren und was das bedeutet für Deutschland und die europäische Gemeinschaft. Lässt sich denn der Trend noch umkehren?
Sie haben recht, dass das Beobachter im Inland wie im Ausland erstmal sehr irritiert hat, was in den 3 Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern passiert ist. Wichtig ist, dass man guckt, was die Menschen bewegt und nicht verurteilt, was sie gewählt haben. Und das haben Sie ja auch erfragt, was ist da los? Warum haben die Menschen sich dafür entschieden? Es gibt Umfragen, die sehr deutlich belegen, dass es in den 3 Ländern bei der Bevölkerung Zukunftsängste gibt. Viele davon sind eher sozialer und wirtschaftlicher Natur. Migration wird auch genannt, aber nicht an erster Stelle. Das heißt also, wir müssen in den Blick nehmen, was die Menschen umtreibt, wenn sie an die Zukunft ihrer Kinder denken. Wenn sie an die Frage denken, wird es der nächsten Generation weiterhin besser gehen als mir? Denn so sind wir ja in Deutschland im Grunde seit dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, dass immer die nächste Generation es noch besser hatte, noch stabiler, noch mehr Prosperität. Und im Moment sind wir in Umbruchsphasen. Die Wirtschaftskraft lässt im Moment etwas nach. Wir haben Energieumstellungsthemen, hohe Energiepreise. Das nehmen die Menschen ja alles wahr. Und deshalb ist es so wichtig, dass darauf reagiert wird, jetzt auch gerade mit Blick auf die Bundestagswahlen. Sie haben gefragt, ob der Trend zu stoppen ist. Ja, selbstverständlich. Man kann ihn politisch stoppen. Man kann politische Angebote machen, die den Menschen das Gefühl geben, dass ihre Sorgen gehört werden. Und man sieht in einigen europäischen Mitgliedstaaten, dass es tatsächlich auch dort, vielleicht einige Jahre vorher, ein sehr starkes Anwachsen von rechtspopulistischen Kräften gab, die teilweise auch antieuropäische Positionen vertreten haben, das aber nie zu einer wirklichen Veränderung der Haltung der Staaten gab, ob sie weiterhin zur EU gehören wollen. Die einzige Ausnahme ist Großbritannien, was aber seine besondere Geschichte und auch immer seine besondere Rolle in der Europäischen Union hatte. Aber natürlich, und das war auch Ihre Frage, was bedeutet das? Gerade jetzt auch durch die vorgezogene Bundestagswahl wird zunächst erstmal Deutschlands Rolle in der Europäischen Union geschwächt sein. Und je nachdem, wie stark dann die nächste Regierung ist, wie groß die parlamentarische Mehrheit hinter der Regierung ist, wie zerklüftet die politischen Positionen in der nächsten Koalition sind, davon wird abhängen, wie stark dann Deutschland sich wieder auf sehr wichtige Zukunftsaufgaben konzentrieren kann. Und die betreffen unser Inland. Das betrifft aber auch die Frage, wie die Europäische Union weiterentwickelt werden kann in dieser geopolitischen Situation, die wir vorhin beschrieben haben. Krieg auf unserem Kontinent, Donald Trump als plötzlich unberechenbarer Partner USA mit all den Sicherheitserwägungen und der Frage nach den transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen und einem weiterhin aufstrebenden China, trotz innerer Schwächen, aber auch das für Europa ein sehr wichtiger weltweiter Spieler.
Vielen Dank. Herr Zipperer, die politischen Entwicklungen machen ja selten auch vor einem Finanzplatz halt. Und grundsätzlich ist das Klima politischer Unsicherheit nie ein Klima für dringend benötigte Investitionen, aber auch natürlich nicht geeignet, um jetzt ausländische Fachkräfte für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu begeistern. Welche Szenarien sehen Sie hier für die Kapitalmärkte oder, wenn man es runterbrechen kann, auf einzelne Marktsegmente?
Ja, wollen wir mal hoffen, dass wir ab Februar wieder eine stabile Regierung haben, die auch aus einer demokratischen Mitte kommt. Weil es ist genau so, und es sind zwei Ebenen sogar, die man ansprechen muss. Das ist einmal die Investitionsebene natürlich, weil aus dem Ausland sozusagen, man braucht politische Stabilität, man braucht Planungssicherheit, man will wissen, wie ist die Steuergesetzgebung und so weiter, welche Fördertöpfe gibt es. Das ist das eine Thema. Aber dann ist noch für die Börse, für die Kapitalmärkte ist noch ein zweites Thema natürlich wichtig. Da geht es um die Mittelverschiebungen, um die sogenannten Fundflows. Und da muss man einfach klar sagen, wo sind die großen Kapitalsammelstellen? Die sind in den USA. Und das heißt, jetzt haben wir schon einen Wachstumsnachteil im Moment in Deutschland, in der Eurozone, wenn wir da noch einen politischen Nachteil haben, weil wir eben keine stabile Regierung haben oder eine Regierung vielleicht sogar droht in einer Minderheitsmehrheit oder in einer Minderheitssituation. Dann zieht das kein Geld aus dem Ausland an, weder auf Investitionsebene noch bei den Kapitalströmen. Und deswegen auch da wieder, wie ich es vorhin gesagt habe, große Unternehmen kommen dann noch relativ gut mit klar. Die können dann im Zweifel sagen, dann investiere ich halt nicht in Deutschland, sondern investiere in den USA, ich investiere in anderen Ländern. Kleinere Unternehmen haben auch wiederum hier die Möglichkeit einfach gar nicht. Das ist, sagen wir, das ist ein Stück weit der Blick auf die Aktienmärkte. Man muss aber auch den Blick hier auf die Rentenmärkte legen, weil wir haben eines gesehen, als Macron im Sommer, sage ich mal, neue Wahlen ausgerufen hat, haben wir gesehen, dass plötzlich die Renditen für französische Staatsanleihen deutlich angestiegen sind. Von diesem sage ich mal, Renditeniveau oder dem Abstand, zumindest mal zur Bundesanleihe, hat sich der französische Staatsanleihenmarkt nie mehr erholt. Ja? Obwohl man jetzt eigentlich wieder in eher ruhigerem Fahrwasser ist. Und das ist ein Stück weit schon auch die Gefahr. Wenn ich vorhin gesagt habe, keine Angst vor einer Aufweichung der Schuldenbremse, mehr Investitionen wagen. Und ich glaube, wir müssen das auch tun. Das habe ich vorhin vergessen noch anzumerken, weil wir haben Verteidigungsausgaben vor der Brust. Da wird uns nicht nur Donald Trump sozusagen ein Stück weit dran erinnern oder dazu zwingen. Es sollte auch in unserem eigenen Interesse sein. Wir wollen eines nicht, dieses Abwägen zwischen Sozialstaat auf der einen Seite und Verteidigungsausgaben auf der anderen Seite, weil ich glaube, dafür gibt es in der deutschen Gesellschaft zumindest keine Mehrheit. Ja? Deswegen, uns wird gar nichts anderes übrig bleiben. Um auf Investitionen zurückzukommen, das wird ganz, ganz wichtig hier in den Griff zu bekommen, weil eben auch da wieder der Blick auf dann die Bundesanleihen. Eine gewisse Gefahr besteht schon. Deutschland ist immer noch der beste Schuldner im Euroraum, wir haben immer noch das beste Rating, keine Frage. Aber eine dauerhaft unsichere Regierung, eine dauerhafte Minderheitsregierung wäre definitiv auch ein Schaden für den deutschen Rentenmarkt. Ja, ich glaube, die Franzosen haben das hier mit einem schlechten Beispiel sozusagen gezeigt und in die Richtung wollen wir definitiv nicht gehen.
Herzlichen Dank. An Sie, Herr Zipperer, herzlichen Dank an Sie, Frau Professor Dr. Schwarzer, für Ihre Perspektiven auf die vier Themenkomplexe, die uns alle nicht nur als Anleger und auch sicherlich über 2025 hinaus bewegen werden. Gerade in so einem dynamischen Umfeld mit vielen Interdependenzen ist es doch wichtig, dass wir nicht auf Emotionen hören, sondern auf Wissenschaft und Expertise setzen, um uns zu orientieren. Herzlichen Dank dafür. Wenn Sie als institutionelle Investoren die heute gewonnenen Insights zum Anlass nehmen wollen, um beispielsweise Ihre strategische Asset Allocation überprüfen zu lassen, dann freuen sich die Ansprechpartner Ihres Kompetenzteams ab sofort auf Ihren Anruf. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Deka Institutionell Assets and Values Spezial, der Podcast für institutionelle Anleger.